bin sehr glücklich, zu euch an Konrad Halden zu kommen. Denn mein Name ist ja Kurt und Kurt ist eine Kurzform von Konrad. Und es geht ums Thema, wie können wir Freundschaften schliessen mit Muslimen. Und das muss natürlich von beiden Seiten her betrachtet werden. Wenn wir überhaupt Freundschaften schliessen mit Muslimen? Sind wir überhaupt frei dafür? Oder haben wir so viel Negatives in uns, wo wir gesehen haben, wo wir vielleicht erlebt haben oder gehört haben, dass wir sagen, dass wir irgendwie gar nicht frei sind für Beziehungen, oder? Und ich habe oft erlebt auch, dass Christen einfach zuerst auch müssen vergeben, oder? Also einfach zuerst auch müssen vergeben, was alles passiert ist im Namen vom Islam und von Muslimen. Und wenn ich nicht vergeben kann, werde ich nie können einen Muslim lieben. Denn eine Freundschaft heisst ja lieben. Und das ist sicher der erste Schritt von uns her. Beziehung mit Muslimen finden ist nicht schwierig. Aber das heisst noch lange nicht, dass es eine Freundschaft ist, oder? Aber eine Beziehung finden, also heutzutage kommen Muslime zu uns, in jedem Dorf, von Gesetzes wegen, in jedem Dorf muss es Asylanten haben. Und man kann einfach mal, wenn ihr etwas gut gekocht habt, könnt ihr mal ein Stück davon abschneiden und ihnen schicken, zum Probieren mit einem Kind oder irgendjemand bringt das über. Die werden eine riesen Freude haben, weil das sind sie sich gewöhnt von ihrer Kultur, oder? Dass Nachbarn einander etwas zu essen schenken oder könnte ja auch ein Schocki sein oder was auch immer. Und sie werden mit Garantie etwas zurückschicken. Und dann werden sie euch bald einmal auch zum Tee einladen. Also ein Kontakt aufbauen ist nicht schwierig. Die wünschen sich, das ist eine Beziehungskultur, es ist eine Familienkultur. Der Mensch ist wichtiger als die Sache, als die Zeit. Und von dem her, wer das sucht, der kann das auch finden. Es ist eine Familienkultur, das ist eine Chance, es kann aber auch eine Gefahr sein. Familie ist alles. Und zwar ist jetzt nicht nur gemeint, Mutter, Vater und Kind. Nein, es ist gemeint Grossfamilien, oder? Es kann sein, dass der Mensch hier lebt, aber eigentlich sein Herz, seine Gedanken, alles ist in seiner Heimat, oder? Er lebt hier für seine Brüder, für seine Cousins, für die Kinder von seinen Brüdern. Er möchte ihnen möglichst Geld schicken, damit sie auf eine gute Schule können. Er möchte, dass sein Cousin auch ausreisen kann. Er ist gar nicht da. Man kann gar nicht eine Freundschaft mit ihm aufbauen, weil er gar nicht da ist. Vielleicht muss man ihm zuerst einmal sagen, du, ich möchte eigentlich mit dir Freund sein, aber du bist ja gar nicht da. Das kann auch passieren, ja. Und dann, das Zweite, ist eine Respektkultur. Das heisst, ich muss gewisse Sachen beachten in der Beziehung. Ich muss Respekt zeigen. Wenn ich nicht als Respektperson eingestuft werde, wenn ich seine Respektvorstellungen verletze, kann ich sofort ab in seinem ganzen Denken. Also, dass ich komme, ich tue einen Schuh abziehen vor der Tür raus. Dass ich, wenn ich ihn besuche und er ist nicht da, nur seine Frau und Kinder sind da, dass ich nicht reingehe, denn das wäre respektlos. Dass ich nicht zu viel Haut zeige, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, oder? Dass ich meine Bibel nicht auf den Boden lege, oder? Ich habe mal eine Kille mitgenommen und dann hat es dort jemanden gehabt, der irgendwie, der Stuhl zu hoch gewesen, ich weiss nicht, und dann hat er eine Bibel genommen und den Boden gelegt und mit den Füßen drauf und das war der letzte Killebesuch von dieser Person, oder? Einfach so, es ist eine Respektskultur. Die äußerlichen Sachen sind extrem wichtig, oder? Oder auch, was wir erlebt haben, wir haben da mal auch jemanden in die Kirche eingeladen und dann haben sie einen Gastredner gehabt und dann haben sie dem Gastredner eine Flasche Wein geschenkt. Und das ist dann auch ganz ein falscher Hals reingekommen. Wie kann man in Gottes Haus Wein reinbringen? Einfach so gewisse Sachen sich überlegen, wie ist der Mensch prägt, dass ich ihn nicht unnötig verletze oder aufrege. Es ist ein Stück Liebe. Es ist ein Stück Liebe, dass ich die andere Person versuche zu verstehen. Und nur dann kann ich auch verlangen, dass er auch von mir sich versucht, mich zu verstehen. Und der Punkt ist halt auch der, zum Beispiel, natürlich, viele Muslime trinken auch Wein. Aber insgeheim. Aber wenn es der Vater nicht sieht. Oder? Wenn Gott gerade im Schlafen ist, so. Oder? Nicht in der Kirche. Nicht, er weiss, er macht das als Sünder. Er weiss, er ist ein Sünder. Er ist jetzt weg von Gott, oder? Aber wenn ich komme, um von in die Kirche einladen oder von Gott zu erzählen und dann etwas Respektloses machen, dann ist es viel schlimmer. So ist sein Denken. Genau. Jesus zum Beispiel hat eben innerhalb von so einer Respektkultur, das haben die nicht Muslime erfunden, da gibt es viele Respektkulturen, auch gelebt und er hat von Anfang an ist er voll dagegen angelaufen. Auf Schritt und Tritt ist er angestoßen. Das ist eben sehr spannend. Man kann das Neue Testament ganz neu lesen und überlegen mal, wie Jesus da gegen die Respektkultur kämpft. Nicht gegen alle Aspekte. Er respektiert zum Beispiel die alten Propheten. Er respektiert gewisse Sachen, aber sehr viele Aspekte tut er voll angreifen, aber mit Weisheit. Nicht um unnötig Geschirr zu verschlagen. Da hat er zum Beispiel in Johannes 5, am Teich von Bethesda, beim Schafftor, dort hat er ja den Gelähmten geheilt, der 38 Jahre dort gelegen ist. Und er hat ihn eine interessante Frage gestellt, er hat gesagt, willst du gesund werden? Würde vielleicht die meisten von uns würden das nicht fragen. Aber es ist eine Frage an die Motivation, es ist eine Frage an die Herzenshaltung. Und oft habe ich die Frage übersprungen, es rächt sich denn, oder? Also man muss wirklich sich überlegen, was hat der Mensch für eine Motivation, bevor ich alle meine Energie in ihn reinbuttere. Und es ist interessant, auch die Antwort, er sagt weder ja noch nein. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Also, er beschreibt seine Not. Und das ist meistens das Typische. Der Muslim kommt und beschreibt seine riesige Not. Er ist ja Teil von einer Grossfamilie. Da gibt's immer riesige Nöte, oder? Immer. Irgendeine Tante ist am Sterben irgendwo. Jemand ist in grosser Gefahr und du kommst dann unter Druck, du musst die Not lösen. Weil es ist eine grosse Not, du musst sie lösen, oder? Du hast aber vielleicht die Frage übersprungen, willst du gesund werden? Also, was ist deine Motivation? Die Motivation wirklich dahinter steckt. Und nicht jede Not ist auch ein Ruf. Ich darf mich nicht von ihm pressen lassen. Ich muss Gott fragen. Und ich habe das oft übersprungen und habe sehr grosse Verluste gemacht, die nicht nötig gewesen wären, oder? Also wirklich Gott fragen, was siehst du, was ist wirklich dran? Ich habe dem Menschen Liebe gezeigt, aber das heisst lange nicht, dass ich jede Not in seinem Leben lösen muss. Und dann heisst es ja dann in Vers 15, der Mensch ist ja dann geheilt worden, da ging der Mensch und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Der Mensch hat Jesus so viel zu verdanken gehabt. Und er hat ja gewusst, dass das am Sabbat passiert ist ein Problem. Aber er ist trotzdem gegangen und hat es den Juden gesagt. Also er hat seine Beziehung zu den jüdischen Würdenträgern hat er eben doch als wichtiger angeschaut, als Jesus zu schützen, der ihn geheilt hat. Also so kompliziert wird das in dieser Kultur. Er hat eine tiefe Verbindung zu seiner Familie, zu seiner Grossfamilie, zu seinem Volk, zu den Würdenträgern, zu den Leuten, wo seine Familie ihm sagt, das sind Respektspersonen. Und von denen wegzugehen und jemand anderem jetzt anzugehören, ist für ihn fast undenkbar. Das braucht einen riesen Schritt. Das ist mit grossen Ängsten verbunden. Er verliert quasi sich selber, seine eigene Identität. Ein Gegenbeispiel haben wir in Johannes 9, wo der Blinde geheilt wird. Und auch dort gibt es sofort das Problem, oder? Man müsste eigentlich sagen, ja, Halleluja, der Blinde ist geheilt worden, alle Leute werden nur glücklich sein. Ist gar nicht so. Sie haben auch dort wieder einen Fehler gefunden. Und das ist typisch für eine Respektskultur, dass man richtet, dass man Fehler sucht. Und darum hat ja der Jesus schon in seiner ersten Predigt gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also er greift da genau den Eckstein an von dieser Kultur. Zu richten. Man sieht sofort, oh, der ist so angelegt. Ah, der sagt, der redet so mit seiner Frau. Ah, man ist gerade am Richten. Sofort ist man gerade am Richten. Das ist ein menschlicher Wesenszug natürlich, aber in der Respektskultur ist das noch betont. Wird das noch regelrecht eintrainiert, oder? Alles muss haargenau so ablaufen, wie es eben in dieser Kultur akzeptabel ist. Sonst ist es sofort eine riesen Schande. Und gilt das als Schande. Und eine Schande heisst, der Mensch sinkt gerade sofort runter in den Augen der anderen. Und er kann unter Umständen alles verlieren. Und genau das passiert eben in Johannes 9. Die Pharisäer kommen sofort bedrohlich, weil es ist auch am Sabbat passiert. Und sogar die Eltern von dem Blinden, der geheilt wurde, sogar sie getrauen sich nicht, zu der Wahrheit zu stehen. Und von Vers 19, und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst, er soll selbst für sich reden. Also das sind die Eltern von dem Bub, von dem Mann, wo der blind war und schon blind geboren, also viele Jahre blind war. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgestoßen werden sollte. Für die Juden war es so das Problem, Jesus als den Christus anzuerkennen, wird gerade ausgestoßen. Und aus der Synagoge ausstoßen heisst, völlig aus der ganzen Gesellschaft ausstoßen. Und die Gesellschaft ist wie ein Monolith, oder? Also da bist du ein Unmensch nachher. Da bist du überall verloren. Du wirst keine Arbeit mehr finden, du wirst keine Brut mehr finden, du wirst keine Wohnung finden. Du bist einfach nur ein Häufchen Elend am Rand der Gesellschaft. Hingegen der Mann, der selber blind war, der nimmt jetzt da ganz einen anderen Weg, der widerspricht ihnen. Er als einfachster Mensch, oder? Bekommt jetzt plötzlich durch den Heiligen Geist Kraft und widerspricht ihnen. Sie sagen, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Der ist viel grösser, oder? Der Moses, auf den baut man. Da hier ist jetzt halt der Mohammed. Es ist das gleiche Prinzip. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren. Er ist ja nicht aus einer Priesterfamilie oder so. Ganz in Sünden geboren und willst uns lehren und sie stießen ihn hinaus. Das ist so die Spannung, oder? Also ich sage immer, wenn ein Muslim zum Glauben kommt, sage ich immer, behalt so lange wie möglich für dich. Ganz anders als in unserer Kultur, oder? Ganz jetzt mal jemanden gerade bezeugen. Nein, behalt so lange wie möglich für dich, damit er wachsen kann. Und auch Antworten sich überlegen kann, weil es kommen ganz schwierige Fragen, oder? Fragen nach der Dreieinigkeit kommen natürlich sofort. Fragen nach der Sohn Gottesschaft und alle diese Fragen muss man weise Antworten sich überlegt haben. Wenn ich Freundschaft mit Muslimen bauen will, muss ich mich auch in sie hineindenken. Muslime haben auch Angst vor dem Westen. Sie haben Angst vor der Gottlosigkeit. Manchmal finden wir auch Muslime, die in die Kirche kommen, oder den Kontakt mit Christen suchen wenigstens, weil sie sagen, ja, lieber Christentum als Gottlosigkeit. Sie haben Angst vor Unreinheit. Sie sind gelehrt worden, ihr Leben lang, Alkohol ist unrein, Schweinefleisch ist unrein. Der ganze westliche Sexualmoral in diesen Filmen, wo der Westen produziert. Die ganze schmutzige Sprache, die in diesen Filmen zum Vorschein kommt. Die ganze Art, wie man sich dort kleidet, wie man Intimszenen zeigt. Als ob es das Normalste vor der Welt wäre. Sie sehen auf der Straße und die Leute miteinander schmusen. Das ist für sie unrein. Das macht ihnen Angst. Der ganze Familienzerfall vom Westen. Ja, wenn das in unserer Familie so rauskommt, dann sind wir verloren. Und man muss auch das können verstehen, dass nicht nur wir vor dem Islam Angst haben, eine berechtigte Angst, das heisst nicht von Phobie, wenn Gefahr da ist, dürfen wir Angst haben. Aber andererseits müssen wir auch verstehen, dass auch viele Muslime auch vor dem Westen Angst haben. Und gerade wir als evangelikale Christen haben da eine Antwort anzubieten, weil wir haben nämlich genau die gleiche Ängste auch, oder? Dass die gottlose Kultur unsere Kinder uns wegnehmen. Und da können wir auch eine Basis finden, mit Muslimen zu ihnen sagen, schau, miteinander und mit Gott können wir da einen Mauer bauen und uns alle schützen. Und in unserem Quartier gibt es eine Familie vom Libanon. Die Frau hat, seit wir angezügelt sind, immer mit uns Kontakt gesucht, immer mit uns Geschenke gebracht und sitzen und reden und und dann hat sie gesagt, ja, mein Mann ist eben so, kümmert sich nicht um Kind. Und ich habe so Angst. Dort beim Brückli sitzen die haschen. Und ich habe Angst um unseren Sohn. Er wird irgendwann mit diesen Haschern zusammen. Und ich will, dass wir eine starke Familie bauen, ihr und mir, und unsere Kinder gegenseitig schützen. Die ist nicht gläubig, die ist auch bis heute nicht gläubig geworden, oder? Aber da sieht man etwas von dem Denken, die Angst und das Suchen nach einer Ersatzfamilie, um die eigenen Kinder zu schützen. Und da könnten wir als Christen eine grosse, wertvolle Aufgabe tun. In Lukas 10 schickt ja der Jesus seine Jünger zum Evangelisieren in der Familienkultur. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her, in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Das ist heute genau gleich, oder? Darum bietet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also sagt jetzt nicht, ja, es sind nicht Wölfe. Nein, nein, ihr müsst nicht meinen, das ist etwas schlimm. Nein, nein, das sind im Grunde noch ganz liebe Menschen. Lieb schon, aber da gibt es sehr viel Gefährliches, da gibt es sehr viel Falsches. Das müssen wir realistisch sehen. Aber er sagt auch nicht, also könnt nicht, könnt ja nicht, das sind Wölfe, könnt ja nicht in das Gebiet. Nein, er schickt sie. Er schickt sie. Aber er sagt ihnen, könnt als Lämmer. Ihr sollt nicht selber Wölfe werden, oder? Ihr kennt das Sprichwort, wer ein Unkür bekämpft, muss aufpassen, dass er nicht selber ein Unkür wird, oder? Man tut sich dann, plötzlich tut man dann gleich reagieren. Nein. Du gerade durch die Liebe, durch deine Lammesnatur, die Jesus in dich gelegt hat, du die Wolfsnatur überwinden. Weil du sicher bist, Jesus ist da und er ist stärker und er schützt dich, brauchst du dich nicht zu rächen, brauchst du nicht gleich umzugehen. Da kannst du mit Liebe antworten und kannst du Geborgenheit ausstrahlen. Wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel, noch Taschen, noch Schuhe, noch Gerüst. Und grüßt niemand auf dem Weg. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich soll nicht Hilfsmittel mitnehmen. Ich soll nicht einen Haufen Geld mitnehmen. Ich soll nicht meinen, durch irgendetwas, das ich habe, kann ich ihn gewinnen. Nein. Ich gehe mit Gott. Gott ist mächtig. Gott ist genug. Mein Gott, er hört Gebet. Das ist, was ich drauf baue. Alles andere tut nur Ablenkung, bringt nur Missverständnis. Grüßt niemand auf dem Weg, das heisst jetzt nicht, ich darf nicht mehr im Heu sagen, aber ein Grüße im Nahen Osten kann zu sehr vielen führen. Wenn man zum Tee eingeladen und so weiter und so. Plötzlich hat man da ganz einen anderen Auftrag angenommen, als man eigentlich wollen hat. Nein, das heisst, gang und lass dich nicht ablenken. Mach nicht etwas einfacher. Gang. Und lass dich nicht ablenken. Wo er aber in ein Haus hineingeht, da spricht zuerst Friede diesem Haus. Also nicht als erstes sagen, du musst dich zu Jesus bekehren. Wie denn nicht verstehen? Zuerst sage ich Friede diesem Haus. Die innere Haltung. Also der Mensch hat bereits schon vergeben. Der Mensch bringt Gutes für das Haus. Der Mensch bringt gute Absichten. Der ist bereit, der kommt ohne Hintergedanken. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Also ich verliere nichts. Kommt einfach zu mir zurück. Aber interessant, wenn dort ein Sohn des Friedens ist. Ich muss nicht alle Muslime von Jesus überzeugen. Ich muss nur den Sohn des Friedens finden. Und ich habe das oft falsch gemacht. Ich habe mich mit den Leuten abgegeben, die grössten Nöte haben. Die grössten Probleme haben. Und habe all denen ihre Probleme wollen lösen, bin ich drin versunken. Und der, wo wirklich das Herz offen gewesen wäre für Jesus, den habe ich gar nicht mehr Zeit für ihn gehabt. Ich kann die ruhig alle auf der Seite lassen. Natürlich, ich bin zu niemandem unhöflich, aber ich darf nicht in diesen Problemen versinken. Sondern ich muss auf den konzentrieren, wo der Sohn des Friedens ist. In demselben Haus aber bleibt und isst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also, ein Zeichen vom Sohn des Friedens ist, dass er mir auch etwas gibt. Dass er nicht nur von mir fordert und fordert und fordert. Oder wenn er etwas von mir verlangt, dass er sich auch entschuldigt. Das gibt's auch, weil er einfach wirklich so schlimm dran ist, dass er nichts zum Geben hat. Aber man spürt den Unterschied zwischen dem, wo mich wirklich zutiefst respektiert und es ihm auch peinlich ist, dass er mir so viel Probleme muss anvertrauen, und dem, wo einfach kommt, um mich auszunutzen. Das ist ein Unterschied, und das spürt man mit der Zeit immer schneller. geht nicht aus einem Haus ins andere. Das ist ein Vers für Zeuge Jehovas. Also, wenn ich den Sohn des Friedens gefunden habe, in der Respektskultur, dann muss ich dort bleiben. Weil der braucht mich jetzt. Und alle drumherum weiss ich ja nicht, wie die Beziehung ist zwischen ihm und denen. Und das ist oft ein Fehler gewesen, dass man hat probiert, dann irgendwelche Muslime, die irgendwo offen sind, zusammenzubringen. Und das geht nicht. Die haben Höllenangst voreinander, oder? Nein, ich muss jetzt den einen betreuen, ihm ein Freund sein, ihm die Bibel lehren, ihm Schritt für Schritt begleiten. Und dann wird er die Leute einladen, die er Vertrauen zu ihnen hat. Und irgendeinen anderen anzubringen, kommt nur schief raus. Das ist ganz schwierig. Dann hüpfen sie gerade weg wie Flöhe. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist zu euch herbeigekommen. Heilt die Kranken, also sie haben Probleme, wir beten für ihre Probleme. Wenn wir etwas tun können, tun wir etwas. Aber wir tun nicht da drinnen vertrinken. Und unsere Botschaft ist nicht, ich kann jetzt eure Probleme lösen, sondern unsere Botschaft ist, dass das Reich Gottes ist nachher bei euch. Also Gott kann eure Probleme lösen. Und sie zu lehren, selber zu Gott zu reden und ihn zu bitten. Durch Jesus Christus. Weil sie ja wissen aus dem Koran, dass der Jesus der einzige Prophet ist, der Kranke heilt, der Tote auferweckt, der die Sünde kennt, die geheime Sünde kennt und so weiter. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, dann geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Wir dürfen sie auch wieder verlassen. Wenn wir spüren, da ist kein Sohn des Friedens, da ist keine Offenheit, dürfen wir wieder weggehen. Ich muss nicht meinen, ich bin jetzt dafür ewig verpflichtet. Ich habe gesehen, da ist kein Sohn, das ist nicht der richtige Moment, dann gehe ich wieder, damit ich Zeit habe, wirklich weiterzusuchen, bis ich den Sohn des Friedens gefunden habe. Ich habe ein interessantes Erlebnis gemacht mit einem Tunesier, der eine Moschee geleitet hat in Zürich am Schaffhauserplatz 5 Jahre lang. Und der ist von selber irgendwie in eine Krise reingekommen, weil er sich so ausgenutzt gefühlt hat von all diesen Moscheebesuchern. Und schlussendlich auch die Frage, ja, da kommen die Leute predigen, der Moschee, die Gewalt predigen, und eigentlich ist doch der Islam Frieden, und er ist selber an dieser Frage irgendwie wie zerbrochen und hat nicht mehr können weitermachen. Und dann hat jemand ihm mein Buch zu lesen gehabt, Zwischen Bomben und Paradies, und er hat schon genug Deutsch können, um das lesen. Das ist auch einfach geschrieben. Und das hat ihm viele, viele Fragen aufgeworfen. Und er ist dann mit jemandem zu uns gekommen, haben unsere Adresse gesucht und sind wir dann eine Beziehung aufbauen und ist dann zum Glauben gekommen mit der Zeit. Und hat man probiert, ihn umzubringen. Hat dann müssen flüchten auch. Es ist eine lange, lange, nicht so einfache Geschichte daraus geworden. Das ist schon über knapp 10 Jahre, wenn wir sagen. Knapp 10 Jahre hat das angefangen. Und er hat dann später auch seinen Vater und seine Mutter zum Glauben geführt. Unglaublich, man hat das nie gedacht, so etwas, oder? Weil zuerst haben sie natürlich, was sie es herausgefunden haben, auch über seinen Glauben, hat die ganze Familie nicht mehr wollen mit ihm am Telefon reden. Er ist ja der Einzige, der in der Schweiz ist. Und Und wir haben ihn immer ermutigt, nein, bleib dran und probier wieder und probier wieder. Er muss zeigen, dass er nicht das ist, was sie meinen. Sie meinen, er ist ein schlechter Mensch geworden. Er muss jetzt zeigen, dass es nicht wahr ist. Und nur eine Schwester hat noch das Telefon beantwortet und die Schwester hat ja wieder können mit der anderen Schwester und dann mit dem Bruder und irgendwann auch mit dem Vater und so. Und dann eines Tages ist der Bericht gekommen, sein Vater sei todkrank und er will ihn noch sehen, bevor er stirbt und er soll unbedingt sofort kommen. Dann hat er gesagt, das ist ein Fall, das ist ein Fall, also das ist so plump, muss jetzt nicht reinfallen. Aber ein anderer Tuneser, auch ein Ex-Muslim, hat ihm gesagt, nein, gang. Gang aber mit Weisheit. Du gehst und tust im Hotel übernachten. Und tust deine Papier in einem Safe im anderen Hotel einflüssen. Dass du jederzeit kannst flüchten. Und jeder, der dich anspricht, sagt, ich bin nur gekommen, um mit meinem todkranken Vater, also von meinem Vater noch Abschied zu nehmen. Ich habe nicht Zeit, für mit euch Kaffee zu trinken oder was auch immer. Ich bin gekommen, für von meinem Vater Abschied zu nehmen. Und das ist etwas, was respektabel ist. Und dann haben sie ihn einfach reingelassen, ist er zu seinem Vater, hat den ganzen Tag mit seinem Vater geredet und ist wieder ins Hotel übernachten. So eine ganze Woche lang. Und hat dem Vater alles erzählt, was er erlebt hat. Und dann hat er zum Vater gesagt, du, was sagst jetzt du als erfahrener Mensch? Alles das habe ich erlebt. Ist das falsch, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe? Dann sagt sein Vater, schau, ich bin ein einfacher Mensch, ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Ich habe nie jemanden getroffen, der die Religionen verglichen hat. Aber wenn du sagst, dass du das alles so erlebt hast, dann kann ich das verstehen, dass du den Glauben angenommen hast. Dann hat er zu ihm gesagt, ja, was meinst du, wenn das alles wahr ist? Ist es denn nur für mich wahr oder ist es nicht auch für dich wahr? Dann sagt er, ja, wenn das wahr ist, dann ist es eigentlich für alle Menschen wahr. Dann sagt er, ja, willst denn du nicht auch den Jesus als Erlöser annehmen? Dann sagt der Vater, ja, ich weiß es nicht. Aber wenn du das sagst, dass das richtig ist, dann glaube ich, dass das könnte ich annehmen. Und er hat dann mit ihm gebetet und hat ihm sein Herz Jesus geöffnet. Und ein halbes Jahr später ist er dann gestorben. Und bei der Beerdigung hat dann die Mutter zu ihm gesagt, du, das Gebet, das du dann mit dem Vater gebetet hast, das hat ihn so verändert, das hat ihm so geholfen. Ja, wie denn? Ja, der hat doch immer so Angst gehabt vor dem Sterben und vor dem Höllenfeuer. Also die haben ja im Islam Grabesqualen noch, vor dem Höllenfeuer, oder? Und alle diese Sachen. Und plötzlich, dann hat er einfach können sagen, ja, ich bin bereit zum Gehen. Hat ich nie erwartet. Und dann sagt sie, du, könntest du mit mir auch beten? Und so sind sie eigentlich beide dann zum Glauben gekommen, ja. So kann es dann eben plötzlich das Vertrauen plötzlich doppelt da sein. Weil sie sind doch eine Familie. Zuerst haben sie gesagt, wir bringen dich um. Aber als sie gemerkt haben, nein, er bleibt dabei und er ist ein guter Mensch, plötzlich fängt es an, eine Faszination auf sie ausüben. Und das ist eigentlich dann unsere Hauptaufgabe, mit dem Muslim, der zum Glauben gekommen ist, zu stehen und ihm zu helfen, dass die Beziehung mit seiner Familie nicht abbricht. Sondern, dass er die Liebe fliessen lässt, dass er vergibt, dann werden am ersten von allen seine Familie zum Glauben kommen. Das haben wir immer und immer wieder erlebt. Danke vielmals. Mehr könnt ihr in meinen Büchern lesen. Ich kann heute nicht alles sagen.